Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie jetzt den achten und damit letzten Teil aus dem Taschenbuch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Gleichnisse. In Matthäus 13 beleuchtet Jesus in 7 Gleichnissen die verschiedenen Facetten des Himmelreiches. Der Autor Norbert Lied legt diese Gleichnisse aus, die sich mit Israel, der Gemeinde Jesu und der Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit befassen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinne. Das Gleichnis vom Netz. Wir lesen in Matthäus 13 die Verse 47 bis 51. Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Netz, das ins Meer geworfen ward und Fische von allerlei Art zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Gestade, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Da sprach Jesus zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Dieses Gleichnis lässt erkennen, dass unser Zeitalter mit Gericht enden wird. Es betrifft in erster Linie die Völkerwelt, weil das Netz ins Meer geworfen ward, welches ein Bild für die Nationenwelt ist. Am Ende der großen Trübsal werden die Engel Gottes zweierlei tun. Erstens, sie werden die Juden, die bis dann noch nicht nach Israel zurückgekehrt sind, von allen Ländern dieser Erde zum wiederkommenden König nach Jerusalem entrücken. Er wird seine Boten, seine Engel senden, die sollen die Posaune blasen, dass es weithin schallt. So werden sie seine Auserwählten zu ihm sammeln, Sacharja 14,4, von allen Himmelsgegenden aus aller Welt, Matthäus 24, Vers 30 und 31. Zweitens, gleichzeitig werden sie ein Scheidungsgericht vollziehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Die Gerechten werden in das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi eingehen, die Bösen bzw. Ungerechten aber ins Feuer geworfen werden. Matthäus 13, die Verse 39 bis 43. Wenn der bis dahin verborgene Schatz gehoben wird. Zu der Zeit wird der Herr Jesus mit seiner Gemeinde, der kostbaren Perle, wiedergekommen sein und mit ihr zusammen den von ihm zuvor erkauften Schatz, sprich Israel, bergen. Dann wird Israel vor aller Welt herrlich gemacht werden. Es wird zuerst ein mächtiges Erstaunen geben, dann aber ein Jauchzen, ja ein ewiges Halleluja erschallen, wenn Jesus als der König aller Könige und Herr aller Herren mit seiner kostbaren Perle, seiner Gemeinde, wiedergekommen ist und seinen Schatz, das Judentum aus aller Welt, nach Jerusalem versammelt und dann ganz Israel aus den Klauen des Tiers, des Antichristen, errettet. Am Schluss des dritten Gleichnisses vom Netz wird uns das verdeutlicht, wenn der Herr Jesus sagt: Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Himmelreich unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorholt. Matthäus 13, Vers 52. Dieser Hausvater ist Jesus Christus, der wahre hohe Priester über das Haus Gottes, sagt uns Hebräer 10, Vers 21. Der Vorhang des Allerheiligsten im Himmel wird sich öffnen. Er wird als Hausvater heraustreten und beides vor den Augen der ganzen Welt hervorbringen, Altes und Neues, Altes Testament und Neues Testament, Israel und die Gemeinde, beide erkauft durch sein am Kreuz von Golgatha als Lamm Gottes vergossenes Blut. Welch ein Staunen wird das geben! Wie werden dieser Schatz und diese kostbare Perle in seinen Händen funkeln, in denen einmal die Nägel des Kreuzes steckten, mit denen er sich Israel und die Gemeinde erwarb? Wenn wir über all das Wunderbare nachsinnen, was uns als wiedergeborene Christen und seinem Volk Israel noch so überaus Herrliches bevorsteht, dann wird die Frage in uns immer lauter: Wann wird das alles geschehen? Thank you. Wie lange noch? Dass es bis dahin nicht mehr lange dauern kann, ersehen wir an mindestens drei Ereignissen in unseren Tagen. Erstens, die Zeit ist da, wo der Herr auf den Acker, das Land Israel, tritt, um den Schatz zu heben. Fast zwei Jahrtausende lang blieb der Schatz Israel verborgen. Nun hat das dritte Jahrtausend seit der Geburt Jesu begonnen. Seit 1948 ist der Herr, bildlich gesprochen, am Ausgraben, um das verborgene Israel wieder an die Oberfläche zu bringen. Er hat den Acker Eretz Israel schon wieder in Besitz genommen, indem er viele Juden aus aller Welt in sein Land zurückführte. Darin liegt die große Ehre des Herrn, dass er Israel in seinem wunderbaren Ratschluss, in seinem Heilsplan, so lange verborgen hielt. Es heißt in Sprüche 25, Vers 2, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Nun aber besteht der Triumph des Herrn darin, den bisher verborgenen gehaltenen Schatz zu heben. Warum aber wissen wir, dass die Zeit dafür ganz nahe ist? Weil es im gesamtprophetischen Zusammenhang der Bibel betrachtet ganz klar aus einer alttestamentlichen Schriftstelle hervorgeht. Über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten lesen wir nämlich: Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat am 15. Tag des ersten Monats, am zweiten Tag nach dem Passa, zogen die Söhne Israel aus mit erhobener Hand vor den Augen aller Ägypter. 4. Mose 33, Vers 3. Das heißt also, dass die Erlösung Israels bereits am Passafest geschah, als für jede jüdische Hausgemeinschaft ein Lamm geschlachtet wurde und man dessen Blut an die Oberschwelle und die beiden Seitenpfosten der Haustüre strich. Da hat Gott durch das vergossene Blut eines jeden geschlachteten Lammes den Preis für die Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens bezahlt. Die praktische Auswirkung des Blutes aber erfuhren die Israeliten erst zwei Tage später bei ihrem Auszug aus Ägypten. So lange blieb es verborgen. Passt das nicht genau in die prophetische Heilsgeschichte Gottes in seinen wunderbaren Ratschluss? Könnte es so sein? Die Erlösung Israels von der Knechtschaft Satans und der Sünde geschah bereits vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, als ihr Passahlamm Jesus Christus dort geschlachtet wurde. Die praktische Auswirkung davon wird Israel aber erst nach diesen 2000 Jahren, zwei Gottestagen, vergleichen Sie dazu 2. Petrus 3, Vers 8, erfahren, die nun fast verstrichen sind. Das stimmt auch mit Hosea 6, Vers 2 überein, wo geschrieben steht, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Solange wird Israel verborgen bleiben, dann aber wird es aufbrechen, ja vom Herrn selbst in sein tausendjähriges Friedensreich geführt werden. Die 2000 Jahre, in denen der Herr den Schatz Israel verborgen gehalten hat, sind die Zeit der kostbaren Perle der Gemeinde Jesu. Und wir heute sind die Generation der Gemeinde, die miterleben darf, wie der Herr tatsächlich am Ende von 2000 Jahren dabei ist, den Schatz ans Licht zu bringen, der ja schon fast sichtbar ist. Es scheint, als ob der Herr nur noch die letzte harte Erdkruste abkratzen müsste, bevor der Deckel gehoben und die vollendete Herrlichkeit Israels in seinem Messias vor aller Welt erscheinen wird. Im Buche des Propheten Hosea heißt es weiter: Am dritten Tage wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Hosea 6, Vers 2. Israel hat damals am dritten Tage Ägypten, das Land seiner Knechtschaft, hinter sich gelassen, war durch das von Gott geteilte Rote Meer gezogen und so in die Freiheit gelangt. Wird das dritte Jahrtausend nach Christus die Freiheit Israels bringen? Aufgrund der erwähnten biblischen Fakten wissen wir: Zweitens, die Zeit muss sehr nahe sein, wo die kostbare Perle, die Gemeinde, aus dem Ort ihrer Bildung der Welt herausgenommen wird. Wir dürfen heute wohl sagen, dass die kostbare Perle fast vollendet ist. Denn schon annähernd 2000 Jahre lang hat der Herr weltweit gesehen, täglich gerettete Sünder zu seiner Gemeinde hinzugetan. Ihre wahre Herrlichkeit ist noch verborgen, aber mit großen Schritten naht der Tag, wo sie durch die Entrückung aus dieser Welt herausgenommen wird, denn die Vollzahl aus den Nationen ist bald in sie eingegangen. Römer 11, Vers 25. Dr. John F. Walford schreibt: Viele scheinen die Zeichen der Zeit gar nicht zu beachten. Dabei haben in den letzten 50 Jahren mehr Entwicklungen stattgefunden, die zur Erfüllung der Prophezeiungen hinführen, als in den vergangenen 1000 Jahren. Drittens, die Zeit ist da, wo das ins Meer geworfene Netz herausgezogen wird und die Welt ist gerichtsreif. In einer Tageszeitung las ich, es wird bald alles möglich sein. Sei es in der Technologie, im Erreichen von wissenschaftlichen Zielen, in der Genmanipulation, künstlicher Befruchtung, im Klonen oder auf anderen Gebieten. Unsere Welt kommt an die Grenze, die das Fass zum Überlaufen bringt. Wie damals beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11. Lasst uns Menschen machen. Eltern könnten einen Embryo in den Mutterleib einpflanzen lassen und dessen identische Geschwister unbegrenzt aufbewahren. Die könnten später eingepflanzt werden und so wäre es den Eltern möglich, eine ganze Familie mit gleichen Kindern unterschiedlichen Alters zu schaffen. Übrige Embryos könnten aber auch an andere Familien verkauft werden, die dann an den schon geborenen Kindern sehen könnten, wie ihre zukünftigen einmal aussehen würden. In seinem sehr empfehlenswerten Buch Das Technopol beschreibt Neil Postman drei Kulturtypen anhand der Stellung von Technik und Technologie zur Gesellschaft der jeweiligen Zeit. Erstens die Werkzeugkultur bis zum 17. Jahrhundert. Technik und Technologie in diesem Stadium die Werkzeuge sind nicht unabhängig, sondern den Maßregeln eines verbindlichen gesellschaftlichen oder religiösen Systems unterworfen. Sie müssen sich also einer strengen Kontrolle nach den jeweils geltenden Werten fügen. Zweitens, Technokratie. Technik und Technologie lockern die Bindungen der Menschen an politische, geistige und moralische Traditionen und treten in Konkurrenz zu ihnen. Hier zum Beispiel wird Information zur Ware, unabhängig davon, ob sie überhaupt Sinn macht oder von Nutzen ist. Drittens, Technopol. Das Technopol ist die totalitär gewordene Technokratie. Die Unterwerfung aller Formen des kulturellen Lebens unter die Vorherrschaft von Technik und Technologie. Da ist der Spieß umgedreht worden und die Gesellschaft wird unmerklich und schleichend so umgebaut, dass nun sie sich den Bedürfnissen und Regeln der Technologie anzupassen hat. Postman charakterisiert die herausragenden Vertreter dieses Kulturtyps. Und damit sind wir wieder bei den Cloning-Experten. Die Experten des Technopols beanspruchen Kontrollgewalt nicht nur in technischen Fragen, sondern auch in gesellschaftlichen, psychologischen und ethischen. Die Menschen fühlen sich nicht mehr an biblische Autoritätsansprüche gebunden. Und dies hat zur Folge, dass sie keine ethischen, sondern nur noch praktische Entscheidungen treffen. Und dann nennt er, obwohl es ihm besonders um die Computertechnologie geht, den Kern der Sache, auch in unserem Zusammenhang. Unter dem Technopol sind alle Experten mit dem Charisma von Priestern ausgestattet. Einige dieser priesterlichen Experten nennt man Psychiater, andere Psychologen oder Soziologen und wieder andere Statistiker. Der Gott, dem sie dienen, spricht nicht von Rechtschaffenheit oder Güte, von Mitleid oder Gnade. Ihr Gott spricht von Effizienz, Präzision, Objektivität. Und deshalb verschwinden unter dem Technopol Begriffe wie Sünde und das Böse. Sie entstammen einem ethischen Universum, das für die Theologie des Expertentums jegliche Relevanz verloren hat. Aus Topic Nummer 1 aus dem Jahre 94. Hiermit befindet sich unsere Welt in einem Stadium der Gerichtsreife. Weil der heutige Mensch sich auf jedem Gebiet zum Gott macht und auch nicht mehr davor zurückschreckt, in die Schöpfung einzugreifen. Wir wissen aus der Geschichte und vor allem aus der Bibel, dass Gott da nicht mehr mitmacht. Die Spitze des Turmbaus ist erreicht. Ich möchte deshalb behaupten, dass wir uns heute geistlich gesehen wieder an dem Punkt befinden, wo sich schon die damalige Menschheit befand. Sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da fuhr der Herr herab, dass er die Stadt und den Turm sehe, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist nur ein einziges Volk, und sie sprechen alle nur eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. 1. Mose 11, die Verse 4 bis 6 nach der Schlachterübersetzung. Die revidierte Elberfelder Bibel übersetzt: Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Da aber kam das Gericht. Und was unsere heutige Gesetzlosigkeit in aller Welt anbetrifft, befinden wir uns bereits in einer ähnlichen Situation, wie sie kurz vor der Sintflut zur Zeit Noahs war. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 11: Aber die Erde war verderbt vor Gott und mit Frevel erfüllt. Der zweite Teil dieses Verses wird in der revidierten Elberfelder Bibel so übersetzt: Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Lassen Sie uns dazu nochmals die eindringlichen Worte Jesu aus Matthäus 13, die Verse 49 bis 51 vernehmen. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Da sprach Jesus zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm: Ja, Herr. Wie lange noch? Nicht mehr lange. O lieber Freund, kommen Sie heute noch mit allen Ihren Sünden zum Sohne Gottes. Knien Sie vor ihm nieder und sagen Sie ihm: Herr Jesus, ich komme in dieser letzten Stunde zu dir. Bitte vergib mir alle meine Sünden und übernimm du ab heute das Steuer meines Lebens. Wenn Sie das tun, dann werden Sie zu den letzten Menschen gehören, die der kostbaren Perle seiner Gemeinde noch hinzugefügt werden. Und Sie, der Sie schon zur Gemeinde Jesu gehören, ich rufe Ihnen zu: Halten Sie sich in der kurzen Zeit bis zur Entrückung ganz nahe bei Jesus auf. Dann werden Sie erfahren, dass sein kostbares Blut Sie von jeder Sünde immer tiefer reinigt. So wie wir es in 1. Johannes 1, Vers 7 lesen. Und denken, reden und tun Sie nichts, was ihn betrüben könnte. So werden Sie ihm mit Freuden entgegeneilen und aus seinem Munde die wunderbaren Worte vernehmen, wie wir sie in Matthäus 25, Vers 21 und 23 vorfinden. Recht so, du wackerer und treuer Knecht bzw. Magd. Du bist über wenig treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Nimm teil an deines Herrn Freudenfest.
Sie hörten den achten und letzten Teil des Taschenbuches Prophetische Gleichnisse von Norbert Lied.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.